Guten Morgen miteinander. Es ist mir ein Vorrecht, mit euch heute Morgen Gottes Wort teilen zu dürfen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Wolfgang Wagner. Ich bin hier in der Gemeinde Mitarbeiter, schon lang dabei und habe mir selber so manche Höhen und Tiefen schon selber eingebrockt. Danke, dass ihr mir trotzdem die Gelegenheit gibt, Gottes Wort mit euch heute Morgen zu teilen. Wenn ich eine Überschrift wählen soll für die Predigt heute, überschreibe ich sie mit dem Titel Perfect Life. Ist es nicht so, dass wir uns alle ein perfektes Leben wünschen? Ja? Und dann doch merken, dass da ein großes Spannungsfeld ist, dass wir das perfekte Leben selber gar nicht so hinbekommen, vielleicht weil wir selber nicht perfekt sind, weil wir es gar nicht so richtig in den Griff kriegen. Ich möchte mich eingangs ein bisschen theologisch zunächst mal damit auseinandersetzen und ich bitte euch darum, dass wir die Realität, die ich euch jetzt vor Augen führe, dass wir diesen Spannungsbogen aushalten, bevor ich euch dann um mehr Input zu diesem Perfect Life geben darf. Ich sage so häufiger mal, das Leben ist halt echt total anstrengend. Der Ackerboden ist verflucht. Ja, unter dem Schweiße unseres Angesichtes, da haben wir auch die Bibelstelle, glaube ich, dazu, müssen wir unser Brot verdienen. Ja, unter Dornen und Disteln ist der Ackerboden übersät und das zeigt eigentlich, die Bibel sagt uns hier in 1. Mose 3, 17, dass das schon alles sehr, sehr anstrengend ist. Ja, das ist ein Fluch, der über die Menschheit kam und dieser Fluch, der scheint manchmal so in unserem Leben so richtig anzukommen und Realität zu haben und alles ist so schwer. Weiter steht dann auch in 1. Mose 3, 16. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen, sagt Gott zur Frau. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Alles nicht so einfach. Jetzt ist mir irgendwie ein Bedürfnis, aber auch zu beten, wenn jemand schwanger ist, ist ja manchmal nicht so zu übersehen. Sina, ich bete für dich, dass du das ganz anders erleben darfst. Jesus, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Danke, dass du uns liebst und ja, ich darf die Sina segnen, dass du ihr wundervolle Geburt gibst, auch den David segne ich. Danke, dass du neues Leben entstehen lässt im Mutterleib. Es ist so großartig, wie du diese Welt gemacht hast. Segne sie ganz reich. Amen. Wisst ihr, und wenn man dann das so liest in der Bibel und dann kriegt man noch so Einflüsse, so Glauben, so prägende Glaubenssätze vielleicht von klein auf, so wie du da lebst, das gefällt aber dem lieben Heiland nicht, wenn du sündigst, wenn du lügst, wenn du ungehorsam bist. Und dann kann unser Glaube so richtig zur Last werden. Er kann uns erdrücken und das wird so richtig schwer, vor allem dann, wenn du das vielleicht sogar von klein auf als Kind einsuggeriert bekommen hast. Und aus dieser Last, Gott nicht zu genügen, ich verstehe das, dass man da ausbrechen will, vielleicht sogar ausbrechen muss. Das hältst du auf Dauer nicht durch. Genauso wie ein Leben unter diesem Fluch. In 1. Mose 3. Ja, wir tragen diesen Wunsch nach einem perfekten Leben so richtig tief in uns. Und vielleicht, wie so ein perfektes Leben aussieht, weichen unsere Vorstellungen darüber vielleicht auch ab. Jetzt hat man natürlich für unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann versuchen, diese Realität hier zu verdrängen. Fängt an und glaubt vielleicht nichts oder anders nichts. Oder man versucht irgendwie dieses Vakuum mit irgendwelchen Mitteln zu betäuben. Aber all das führt am Ende nicht zum Ziel. Selbst mit Geld und auch nicht mit Reichtum können wir dieses perfekte Leben bekommen. Ja, die Frage, mit der habe ich mich weiter beschäftigt, können wir diesem Gott genügen? Und wie gehen wir konkret mit dieser Konsequenz aus 1. Mose 3 denn um? Dazu will ich euch zunächst mal eine Theorie vorstellen und euch diese auch noch zumuten. Es wird noch nicht besser, und zwar die Satisfaktionstheorie von Anselm von Canterbury. Anselm war ein gelehrter, gläubiger Mensch und eben später Bischof von Canterbury, der versucht hat, Vernunft und Glauben miteinander zu verbinden. Also er lebt im Mittelalter, so 1033 bis 1109. Ich werde dir gleich seine Theorie kurz präsentieren und vorlesen. Und du kannst für dich, wir brauchen das nicht öffentlich beantworten, so wie man das vielleicht jetzt mit einem Student machen würde, der in einem theologischen Seminar oder Hochschule mit dieser These konfrontiert wird, dann hast du vielleicht vier Auswahlmöglichkeiten, die habe ich auch mal für den Beamer vorbereitet, nämlich Antwort A wäre, ich stimme dieser Theorie zu, ich stimme dieser Theorie teilweise zu, ich stimme dieser Theorie eher nicht zu oder ich lehne diese Theorie ab. Jetzt nun hier diese Lehre, diese Satisfaktionslehre von Anselm von Canterbury. Der Mensch hat durch die Sünde Gott beleidigt und ihm etwas weggenommen, seine Ehre. Diese Schuld muss wieder gut gemacht werden. Der Mensch selbst kann das aber nicht, weil er Gott sowieso schon alles schuldet. Darum wird Gott selbst Mensch in Jesus, nicht weil er Gott sowieso Mensch in Jesus Christus. Jesus lebt ohne Sünde und gibt freiwillig sein Leben. Dadurch gibt er Gott mehr Ehre zurück, als durch die Sünde verloren gegangen ist. So wird Gott wieder Genüge getan und die Schuld bezahlt und die Menschen können wieder mit Gott versöhnt leben. Ich weiß nicht, wie du es für dich selber bewertest. Ich helfe dir und sage dir, wie ich es sehe. Biblisch gesehen muss man dieses Lehrmodell vollständig ablehnen. Es ist nichts richtig daran. Selbst das, was richtig sein könnte, das, was richtig klingt, ist in diesem Gesamtzusammenhang falsch. Lass mir ganz kurz die zentralen Fehler nennen. Anselm geht in dieser Theorie von der Sünde aus, nicht von der Liebe Gottes des Menschen. Und Sünde wird als eine Beleidigung und Entehrung Gottes gesehen. Er bringt ein intensives Strafdenken in seine Theorie mit der Todesstrafe, der ewige Tod. Und er präsentiert es als eine Art Verrechnungsmodell. Der Mensch kann die Strafe selber nicht begleichen, darum muss Gott den sündlosen Sohn opfern, damit die Rechnung beglichen ist. Er sagt, dass der zornige Gott besänftigt werden muss, damit seiner Gerechtigkeitsordnung Genüge getan wird. biblisch ist, dass der Mensch mit Gott versöhnt wird und nicht Gott mit dem Menschen. Paulus schreibt das ja auch im 2. Korintherbrief 5, Vers 20, auch im Römerbrief. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das Gefährliche oder das Hauptproblematische finde ich, dass dieses Verrechnungsmodell sich vollständig nur auf den Tod Jesu konzentriert. Jesu Leben und Lebensstil, sein Mut, seine Zivilcourage, seine Liebe, sein würdevoller Umgang mit Armen, mit Kranken, mit Frauen und Männern, mit Sündern, wird hier völlig ausgeklammert und dabei ist genau das so wertvoll. Wisst ihr, die Bibel folgt nicht unserer menschlichen Straflogik und diesem Verrechnungsmodell. Mir gefällt an dieser Stelle sehr viel besser, was unser Pastor oder Richard mal hier gepredigt hat, dieses Saat-Ernte-Prinzip, wo sehr viel Verantwortung dem Mensch übergeben wurde für sein Handeln und den Folgen daraus. Im Kern geht es in der Bibel um einen Gott, der dich zutiefst liebt und der alles dran setzt, damit wir Menschen Leben haben und es in Fülle haben. So steht es geschrieben in Johannes 10, Vers 10. Lasst uns nochmal zurück in diesen Ursprung gehen, in diese Schöpfung, um diesen Anfang, auch den ich mit 1. Mose 3, 16 erklärt habe, zu verstehen. Gott erschafft aus einer tiefen Sehnsucht nach Leben, nach Liebe den Menschen und beschenkt ihn mit der Schöpfung. Er setzt ihn in einen wunderschönen Garten, in ein Paradies, der perfekte, der ideale Schutz und Lebensraum. In der Bibel steht reich an Bäumen und Flüssen. Dadurch wird Gottes Wesen sichtbar für den Menschen, den er so unendlich liebt, dem er Gutes, mit dem er nur Gutes und Schönes im Sinn hat. Das ist die eigentliche tiefe, tiefe DNA Gottes, die dort zum Ausdruck kommt. Ja, Gott beauftragt den Menschen, diesen vollkommenen Garten zu bebauen. Er gibt ihm eine Aufgabe, etwas zu schaffen. Er gibt ihm Würde. Er überträgt ihm Verantwortung und so wird der Mensch Teilhaber an der Schöpfung, an dem Schöpfungswerk Gottes. Arbeit, etwas schaffen zu können, ist im Ursprung gedacht nicht als Last, sondern als Wertschätzung und Würde. Adam und Eva, die hatten uneingeschränkt und dauerhaft Zugang zu dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Garten Eden stand. Dieser Baum steht für die Unsterblichkeit, für das ewige Leben. Das ist die Idee Gottes für den Menschen von Anfang an. Unsterblichkeit und ewiges Leben. Vom Baum der Erkenntnis über Gut und Böse, das sollten sie nicht essen. Dieser steht nämlich für die Fähigkeit, selbst über Gut und Böse entscheiden zu wollen. Also unabhängig von Gott zu sein. Wir wissen, dass Adam und Eva diese rote Linie übertreten haben. Und ihnen wurde der Zugang zu dem Baum entfernt, weil sie sich von Gott entfremdet haben. Das perfekte Leben, perfect life und das ewige Leben sind vom Ursprung nur in einer engen Gemeinschaft mit dem Schöpfer und mit Gott, dem Vater, angelegt. Mit der Schöpfung bereits hat Gott einen Schutzraum mit Ordnungen, mit einer Ethik geschaffen. Für ein sicheres Miteinander hat er diesen Schutzraum angelegt, worin uns Menschen Würde und Respekt sicher sind. Das ist so ein Dreiklang, so ein Schutzraum mit Ordnungen, wo wir ein sicheres Miteinander haben und Würde und Respekt sicher sind. Unser größtes Problem als Menschen, und da liegt die Wurzel drin bis heute, ist, dass ich auch von dem Baum esse. Glaubst du immer, du hättest nicht gegessen? Ich esse immer wieder davon. Weil ich glaube von mir oft, ich weiß es am besten. Du bist da anders vielleicht. Aber ich kann mich so richtig in Diskussionen verstricken und ich habe Recht und ich weiß es. Ja? Ist das nicht das Problem der Menschheit? So mein eigener Ego, mein eigener Stolz, dieses Verleugnen, was Richard eingangs gesagt hat, das fällt uns schon schwer. Aber das entfremdet uns von Gott. Ich finde, man merkt das in sämtlichen Bereichen heute in unserem täglichen Leben. Das ist keine Theorie, die ich euch hier sage, oder? Wenn wir in die verschiedenen Bereiche gucken, in der Politik, im Beruf, Kirche, Familie und Ehe. Und wie viel Twist gibt's? Oder auch Isolierung aus dieser Egozentrik heraus. Unabhängig von Gott sein zu wollen und selbst die eigene Erkenntnis über alles zu stellen, führt zu nichts Gutem. Bedauerlich wird es, finde ich, wenn wir es in der Kirche, in der Gemeinde oder in der christlichen Ehe leben. Obwohl Christus uns eine andere, eine ganz sichere Grundlage gegeben hat. Danke, dass ihr diesen Spannungsbogen schon ganz gut ausgehalten habt bis hierher. Es gibt eine richtig gute Nachricht. Ja, das war im Paradies, aber was ist jetzt für uns, jetzt heute? Wie komme ich dahin? Lass uns mal miteinander Galater 3, 13 bis 14 anschauen. Wir haben es auch für die Leinwand vorbereitet. Dort steht geschrieben, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, so steht es hier in der Schrift ja drin, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht, so erklärt es uns Paulus. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Okay, was bedeutet das? Weil Jesus den Fluch auf sich genommen hat, deshalb können wir ihm vertrauen und nachfolgen. Wir kommen wieder hinein in diesen Segen, den der Schöpfer in seiner ursprünglichen Idee für uns gedacht hat. Nur er, Jesus, ermöglicht es, wieder in dieses perfekte Leben hineinzukommen. Aber so, dass er die Herrschaft hat, dass du ihm vertraust. Ab wann kann denn jetzt diese Wiederherstellung beginnen? Die Antwort ist, Jesus wartet auf dich, er wartet auf dein Ja. Jesus fragte seine Jünger, folge mir nach. Ja, wo fragt er das? uns auch heute. Dadurch, dass Jesus nicht am Kreuz geblieben ist und auferstanden ist und uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, deshalb kann er heute Morgen in dein Herz hineinreden und dir ganz persönlich, das glaube ich, diese Frage stellen: Folge mir nach. Diese Frage, die schon eine Aufforderung, eine Bitte, einen Wunsch mit beinhaltet. Ja, er fragt es durch seinen Geist. Das ist nicht dieses Follow me in Insta oder Facebook, TikTok. Fände es zwar spannend, wenn jetzt der eine oder vom auch das Suchen anfängt, wo sucht Jesus, wo fragt Jesus mich das auf diesen Social Media Channels? Er fragt es auch nicht auf Through Socials. Vielleicht gibt es irgendwo ein Fake, das mag ich nicht ausschließen. Aber nein, Jesus hat uns seinen Geist geschenkt, dass wir diese Frage in unserem Herzen heute Morgen hören können. Diese Frage hat er schon damals den Jüngern gestellt und er stellt sie heute Morgen auch dir. Jesus nachzufolgen und sein Beispiel von seinem Beispiel zu lernen, das versteht man als Jüngerschaft, als Discipleship. Ihm nachzufolgen, seinem Beispiel. Du setzt dieser Unabhängigkeit von Gott gegenüber mit deinem Ja ein Ende. Und du darfst sein Kind werden. Und ab diesem Moment beginnt eine Wiederherstellung, eine Erneuerung. Die Bibel spricht an der Stelle auch von einer Wiedergeburt, du wirst neu geboren und dieser Tod, dieser ewige Tod ist besiegt und Jesus hat eine Grundlage gelegt für ewiges Leben und das hat nur er gelegt. Es ist in keinem anderen Namen das Heil. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch ihn ist dieses perfekte Leben prinzipiell machbar. Ja, nochmal zurück zu Johannes 10, Vers 10. Auch das habe ich nochmal für die Leinwand, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Jesus würde Mensch und mir ist jetzt der Blick auf sein Leben wichtig, auf sein Lebenswerk wichtig. Sein Leben beeindruckt uns noch heute. Was in der Bibel über sein Wirken als Mensch steht, das ist so großartig, dass es uns dient, ihm tief zu vertrauen und seinem Beispiel zu folgen. Ihn nur auf den Tod zu reduzieren, wäre fatal. Jesus führt uns durch sein Lebenswerk in diese Fülle hinein. Wenn wir Jesus nachfolgen, lernen wir ein paar neue Prinzipien, die wichtig sind. Eins dieser Prinzipien und zentralen Werte, die wir lernen bei Jesus und aus der Heiligen Schrift, ist Treue. Wir haben hier einen Bibelvers in Lukas 16, Vers 10 dazu. Dort steht es, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen, wenn du bei unzuverlässig seid, sagt Jesus, werdet ihr es auch bei Großen sein. Das ist ein Prinzip der Jüngerschaft. Gott vertraut uns Talente und Fähigkeiten an, jedem von uns in unterschiedlichem Maß, in diesem Zusammenhang stets. Die können und dürfen wir in Treue einsetzen. Genau das führt auch dazu, dass wir, wenn wir dieser Aufgabe und dem nachgehen, was Gott für uns bereitet hat, in eine Fülle hineinkommen. In der Bibel steht, ihr könnt nicht Gott dienen oder dem Mammon. Auch an der Stelle geht es auch im Kontext um Geld, um Vermögen. Auch das, darin sollen wir treu sein und ihm das geben, damit er uns segnen kann. Und nicht selber in dieser Unabhängigkeit und Egozentrik wieder es losgelöst von ihm verwalten. Mir gefällt sehr gut 2. Timotheus 2 als ein Kernvers für Jüngerschaft. Da sagt Paulus dem jungen Timotheus: Und das, was du von mir vor vielen Zeugen gehört hast, das befiehl anderen Menschen an, Christen, die die Fähigkeit besitzen, auch andere zu lehren. Also die Eigenschaft ist, befehl es zuverlässigen Christen an, die loyal sind, die sich dem Werk völlig einordnen und nicht ihr eigenes Ding machen. Ein weiterer Wert, den wir von Jesus lernen können, ist Wertschätzung. Eine Kultur der Wertschätzung, nicht nur, das gilt nicht nur unter Christen, das gilt allen Menschen gegenüber. Einer achte den anderen höher als sich selber. Jesus ist auch hier Vorbild, wie er uns Menschen begegnet. Und dass wir das aufgeben, wir sind besser. Ich weiß es besser. Das ist gar nicht so einfach immer. Auch da gehört manchmal Verleugnung dazu. Ich habe diesen Wert und diesen ethischen Grundsatz von Jesus schon oft nicht befolgt. Und der Schlüssel, als ich was wesentlich gelernt habe, war in meinem Job, als ich im Vertrieb für die Firma, wo ich heute beschäftigt bin, meinen Job aufgenommen habe, im Vertrieb, im Verkauf, kam ich an Chiemsee, Traunstein, zu einem Gartencenter, und da war ein erfahrener Gartenmöbelverkäufer. Und dem habe ich erklärt, dass der Mitbewerber so richtig schlecht ist und dass die Firma, die ich vertrete, so richtig gut ist, aber der andere ist so richtig schlecht. Und sagt der Wagner, Sie verletzen hier einen ethischen Grundsatz. Ich kaufe Ihnen nichts ab in Ihrer Arroganz. Und, und ich werde genau messen, was Sie sagen, und werde das prüfen. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich werde ihn wahrscheinlich nicht erreichen dadurch. Kürzlich war ich in Herzogenaurach, da war die Emilia dabei. Da habe ich es anders gemacht. Da war auch ein Kunde bei meinem Händler, der sehr über den Mitbewerber Kettler geschimpft hat, ein Mitbewerber eben von uns. Und ich finde Kettler eine gute Firma. Und das habe ich ihm auch gesagt. Ihr habt es enttäuscht worden. Wir kochen alle mit Wasser. Und es passiert überall mal was, auch bei dem Unternehmen, für das ich tätig bin. Er hat mir dann ein paar Fragen gestellt zu dem Produkt, das ich vertrete, die ich, glaube ich, ganz ordentlich beantworten konnte. Und letztendlich war das Ergebnis, der hat, was hat er gekauft hinterher? Er hat das Produkt gekauft von der Firma, die ich vertrete, aber nicht, weil ich den anderen schlecht gemacht habe. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser ethische Grundsatz der Achtung schon die Schöpfung und der Schöpfungsordnung eine Rolle spielt. Und wenn wir den verletzen, verlieren wir, und das meine ich jetzt auch übertragen natürlich, wirst sagen, Wolfgang, du hast gerade eben dir angemaßt, gegen einen katholischen Bischof seine Lehre zu widerlegen. In Wahrheit will ich trotzdem sagen, dass ich diesen Mann schätze. Ich habe weiter studiert über ihn und ich glaube, dass er ein sehr, sehr aufrichtiger Christ war und vielleicht ein viel besserer als ich, auch wenn er da geirrt hat. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass wir als Christen und auch hier in der Gemeinde einige Lobpreislieder auch singen von katholischen Songwritern und Christen. Und was ich heute gelernt habe, ist, Ja, wir dürfen klar sein und müssen klar sein im Wort Gottes. Wir können deutlich sagen, dass wir Erwachsene taufen, nachdem sie eine Entscheidung getroffen haben, jünger sein zu wollen, ihm nachzufolgen. Wir können all diese Themen, dass wir zu Jesus beten, weil er sagt, alles, was ihr in meinem Namen bittet, das werde ich euch geben. Wir lernen, dass wir zu ihm beten. Wir können und dürfen und wir müssen sogar das Wort Gottes zitieren. Und wenn wir Paulus anschauen oder Jesus, die haben es genauso gemacht, auch am Areopag in Athen, da waren so viele Götter aufgestellt, der Griechen. Und was macht Paulus? Er macht nicht die anderen Götter schlecht. Er redet über den einen unbekannten Gott. Und ich glaube, dass diesen Wert, dass wir den einhalten, dass er sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch Wachstum und Entwicklung lernen dürfen von Jesus. Interessant ist ein weiterer Wert, den habe ich schon eingangs erwähnt, ist Arbeit. Dass wir etwas schaffen dürfen und dass wir Arbeit nicht mehr als Last begreifen brauchen, sondern als eine Aufgabe. Vielleicht, wie kann ich mit meinem Job den anderen dienen? Wie kann ich zum Segen werden? Auch ein weiterer Wert, was ich ganz neu gelernt habe von Jesus, ist Schönheit. Durch ihn zu sehen, so wie es in Prediger 3 steht, alles hat er schön gemacht. Prediger 3, Vers 11. Zu seiner Zeit auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende erfassen mag. Oder Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Claudia und ich waren zum Edenfest in Augsburg. Johannes Hartelt hatte das veranstaltet. Und da waren Architekten, die diesen Wert so vorgestellt haben, sagen Gläubige oder die christliche Architekten, die sagen, wir wollen Dinge gestalten, die schön sind und nicht einen Plattenbau. Und was da rauskommt, das hat mich unglaublich beeindruckt. Wenn wir alles der Effizienz und dem Geld unterstellen und diesen Wert Schönheit, den Gott uns mitgegeben hat, ausklammern, dann entstehen vielleicht nur so Schuhkartons, haben die zum Teil die jungen Architekten vorgestellt, in Quaderform. Wir lernen von Jesus aber auch, dass er den Wert auf die innere Schönheit lenkt und nicht auf das Äußere, was wir vor Augen haben. Die innere Schönheit ist wichtig. Ich möchte in der Zusammenfassung des Ganzen euch noch mit einer letzten kleinen Story zum Abschluss auf die Zielgerade jetzt bringen. Und zwar gibt es ja diese interessante Geschichte von dem indischen Mann, der das Schachspiel erfunden hat. Vielleicht kennt ihr die. Und der König war dann so beeindruckt, weil er das erfunden hat, dass er sagt, du hast einen Wunsch frei. Kennt ihr die Antwort, was er sich gewünscht hat? Die Antwort war die von ihm, ich wünsche mir auf jedem Feld ein Reiskorn und dass es sich zum nächsten Feld hin verdoppelt. Also 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, 512, 1024 und so weiter. Irgendwann reißt es ab bei mir. Wisst ihr, wo er rauskam? Wir können vielleicht das mal an die Leinwand werfen, wo er rauskam. Kannst du die Zahl lesen? 18 Trillionen, 446 Milliarden, 744 Billionen, 73 Milliarden, 709 Millionen und so weiter. Also mach's knapp, 18,4 Trillionen kam raus. Das wäre so viel gewesen, 1 Milliarde Tonnen Reis wären das gewesen, mehr als die Welt auf einmal hätte produzieren können. Der König, der hätte sein gesamtes Reich und alle Vorräte dafür hergeben müssen. Aber wisst ihr, worum es eigentlich an der Stelle geht und auch mir an der Stelle geht? Um den nächsten Schritt. Wir sehen oft so die Endsumme. Und wichtig ist das nächste Feld, ja, das wir einnehmen wollen. Und somit auch die Frage an dich heute Morgen: Wie sieht dein nächster Schritt aus, dein wichtigster nächster Schritt in der Nachfolge Jesu? Genau um den geht es. Es geht nicht um das Endergebnis der 18,4, was waren es, Trillionen, sondern es geht um den einen nächsten Schritt. Vielleicht ist für dich der wichtigste Schritt im Leben heute Morgen, dass du umkehrst und sagst, ja, ewiger Tod, das will ich nicht. Ich stelle mein Leben wieder neu in und unter den Herrschaftsbereich Gottes. Ich weiß nicht, wie dein Schritt aussieht. Ich weiß auch nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du schon ganz weit vorne und ich bin der, der da noch hinterher tümpelt, was ich manchmal so fühle, dass es so wäre. Und auch dann gilt der nächste Schritt. Vielleicht ist dein nächster Schritt, den 10 zu geben. War gehorsam zu lernen, ihm dein Geld anzuvertrauen oder deinem Nächsten zu vergeben. Vielleicht musst du deine Kinder um Vergebung bitten oder deine Eltern, je nachdem. Oder für deinen Nachbarn beten oder für jemanden, der krank ist. Oder dich von deinem Reichtum befreien, damit Jesus Herr in deinem Leben werden kann. Und nochmal an alle Perfektionisten so unter uns, die möchte ich sagen, du musst und du kannst nicht perfekt sein. Jesus ist perfekt. Und ich bin davon überzeugt, als Jesus, als Gott, die Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Welt geschaffen hat, da wusste er ganz genau, was alles passieren wird. Die Übertretung, dass die in den Apfel beißen, über mein Ungehorsam, ihm war das alles klar. Und er hat aus Liebe, ist er den Schritt trotzdem gegangen. Und er kannte auch diesen Heilsplan schon. Und ich will dir zurufen, dass du Gott genügst und dass er dich liebt. Das Einzige, was er vielleicht von dir will und was er dich bittet, ist dieser Ruf, folge mir nach, dass du den einen wichtigen Schritt machst. Und dazu möchte ich euch nochmal einladen, ermutigen, den zu gehen, auch in der nächsten Woche. Wer das im Gebet nochmal festmachen will, der kann das gern jetzt machen. Und auch nochmal nach vorne kommen, du kannst es auch an deinem Platz machen. Ja, ich bete gern für dich, wenn du Unterstützung brauchst bei diesem einen nächsten Schritt. Ich weiß nicht, wie deiner aussieht, aber Jesus geht ihn mit dir. Amen.